Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Der geliebte Vierbeiner, der ewig lebt, wer würde da nicht Nein sagen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ein Thema, das sicher einen Haufen Tierfreunde brennendst interessiert. Wie können unsere Wollknäuel und Fellnasen länger leben? Wir wissen, wenn man einen Hund oder eine Katze hat, ist die Zeit mit ihnen immer zu kurz. Aber genau das könnte sich bald ändern. Forschungsteams auf der ganzen Welt nehmen die Langlebigkeit von Tieren genau unter die Lupe. In den USA gibt es zum Beispiel eine neue Anti-Aging-Pille für Hunde, die die Lebensdauer um mindestens ein Jahr verlängern soll. Und in Japan, dort arbeiten Wissenschaftler an einer Lösung, die Katzen bis zu 30 Jahre alt machen könnte. Aber wie funktionieren die Medis genau? Und könnte das für uns Menschen vielleicht auch mal von Vorteil sein? Mein Name ist Fabi Schmid und diesen Fragen gehe ich heute noch. Bei mir im Studio sitzt Frau Dr. Katharina Bayer. Sie ist Fachtierärztin für Innere Medizin für Kleintiere an der Tierklinik Zürich-Ost. Frau Bayer, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, hallo.
Wie ist der aktuelle Stand vor Forschung im Bereich Anti-Aging-Pille für Haustiere?
Also in den letzten Jahren, muss man sagen, hat sich sehr viel getan. Klar, Hunde, Katzen leben nicht so lang wie wir Menschen und wir wollen natürlich, dass die Tiere mit uns so lange wie möglich Zeit verbringen können und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. In den letzten 10 Jahren wurde einiges ausprobiert, wie Sie schon angesprochen haben. Ja, die Studie aus den USA mit der Anti-Aging-Pille beim Hund, ja, die ist sicherlich im Moment das vielversprechendste, da die Forscher da schon die FDA, also die Zulassung, Studie angestoßen haben. Die Wirksamkeit ist schon so ein bisschen bestätigt und jetzt geht es darum, in einer riesengroßen Studie, was für die Tiermedizin immer was Tolles ist, weil wir immer mit kleinen Studien eher arbeiten, jetzt diese Wirksamkeit und auch die Zulassung sozusagen zu bekommen.
Die Wirkung von der Pille ist hier. Die ist realistisch, die funktioniert.
Ja, also es scheint realistisch zu sein. Sicherlich muss man die Studien da noch so ein bisschen abwarten. Aber der Ansatz dass überhaupt es in eine Zulassungsstudie kommt, das ist so, dass das schon mal zugesichert wurde, dass es sozusagen eine Möglichkeit gibt. Ja, weil wir natürlich auch die Tiere nicht schädigen wollen bei diesen Versuchen. Und diese Studie wird an Tieren, also an 1000 Tieren festgemacht und es gibt sozusagen in 70 Kliniken dann Studienteilnehmer und das sind natürlich Tiere, die auch Menschen gehören. Ja, also da kann man nicht irgendwas nehmen, was dann sozusagen zu einem großen Schaden führt. Ja, das heißt, es gibt viele präklinische Studien an Mäusen, wo das dann schon so ein bisschen angeschaut wurde.
Jetzt denken Sie aber nicht für so ein Jahr mehr für sein eigenes Haustier, nicht, dass da noch andere eben während der ganzen Studien so andere Tiere leiden müssen. Ist das nicht manchmal auch so?
Ich glaube, da muss man natürlich sehr abwägen. Jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Auch das wird angeschaut. Ja, und natürlich ist es immer so, wenn die Nebenwirkungen überhand nehmen, dann wird das Medikament auch keine Zulassung finden. Ja, wir wollen natürlich, oder die Macher dieser Studien wollen natürlich auch niemandem schaden. Ja, das heißt, man schaut schon sehr genau darauf, dass das den Tieren gut geht dabei. Es hilft uns ja nicht nur, ein Leben zu verlängern, sondern wir wollen ja auch die Qualität des Lebens verbessern oder so lange wie möglich erhalten. Und wenn wir natürlich ein Jahr schaffen, in dem es den Tieren sehr, sehr schlecht geht oder sehr, sehr viele Nebenwirkungen haben, dann ist dieses Jahr vielleicht auch kein Geschenk für Mensch und Tier.
Aber wenn meinen Sie, könnten die Medis dann wirklich flächendeckend verfügbar sein?
Oh, ich denke, das wird noch einige Jahre dauern. Ja, selbst die Studien laufen über Jahre und dann muss es sicherlich noch Anschlussstudien eventuell geben. Also das wird noch eine Weile dauern.
Jetzt, welche ethischen Überlegungen spielen bei der Lebensverlängerung von Haustieren eine Rolle?
Also sicherlich sind wir ja als Menschen immer so ein bisschen die Personen, die die Entscheidung für die Tiere treffen und müssen immer gut abwägen, hat das Tier Lebensqualität, geht es ihm wirklich gut, kann das Tier noch gut laufen, frisst es noch, hat es Freude am Leben? Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, das wir ja bewerkstelligen müssen. Und das versuchen wir natürlich als Tierärzte auch zu schaffen, dass wir unterstützen bei diesem Leben, dass das qualitativ hochwertig ist und nicht nur eben lang.
Macht das der Mensch nicht so ein bisschen auch für sich selber, dass er mehr Zeit mit dem Tier hat oder ist wirklich im Wohl vom Tier?
Ich glaube, das ist ja ähnlich wie, also ganz viele Tiere sind ja Familienangehörige und natürlich glaube ich, wenn man eine sehr, sehr enge Beziehung zu seinen Tieren hat, dann möchte man natürlich so lange wie möglich Zeit miteinander verbringen und ich glaube, das ist sehr, sehr menschlich, diese schöne Zeit so lange wie möglich zu verlängern und natürlich ist es so, dass Menschen manchmal darüber den Fokus aufs Tier verlieren und nicht mehr erkennen, was ist noch gut fürs Tier und was ist vielleicht nur noch für mich. Klar müssen wir als Tierärzte dann immer so ein bisschen die Besitzer, wie wir immer sagen, auch lenken und sagen, hey, guck dir das Tier an, ist es noch für dich Lebensqualität oder ist es vielleicht doch nur noch was für den Menschen dann gemacht ist. Und da ist sicherlich die Gratwanderung auch sehr, sehr eng, ja.
Und die Anti-Aging-Pillen für Hunde können ja erst ab 10 Jahren, also Lebensjahr, vom Hund gegeben werden, oder?
Genau. Und ja, auch die Lebenserwartungen der verschiedenen Rassen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also zum Beispiel eine Dogge lebt meistens so um die 6 Jahre, während so ein Dackel ja schon mal 15, 16 Jahre alt werden kann. Und dann ist es natürlich schon, wenn wir die Pille sowieso erst ab 10 geben können, schließen wir damit natürlich auch schon einen Teil aus. Wird man natürlich sehen, ob sich da noch was tut, ob sozusagen die Pille dann vielleicht auch für andere Hunde genommen werden kann, wo nicht diese 10-Jahres-Grenze dann so festgesetzt ist.
Jetzt nochmal spezifisch auf die Anti-Aging-Pille. Was genau steckt hinter der Entwicklung? Also so auf, wie funktioniert das auf biologischer Ebene? Mhm.
Also bei der Anti-Aging-Pille ist es so, dass man rausgefunden hat in den vorangegangenen Forschungen, wenn man sozusagen Hunde hat, vor allem große Hunde, die haben sehr, sehr viel Wachstumsfaktoren zum einen und zum anderen ist auch so ein bisschen dieser Überfluss immer ein Problem. Das heißt, man hat gezeigt, dass in den Studien, wenn man ein Kaloriendefizit erzeugt von 20-40%, aber noch keine Mangelernährung sozusagen verursacht, dass dann ein Leben länger ist und auch eine bessere Qualität aufweist, ja, dass viele Erkrankungen sozusagen weniger häufig auftreten und dass es den Tieren einfach besser gibt. Da gab es eine groß angelegte Studie mit Labrador-Welpen mal und jetzt versucht man natürlich, weil es einfach nicht praktikabel ist, man kann den Leuten nicht sagen, Mensch, füttern Sie Ihren Hund mal 40% weniger, da haben wir Probleme. Ich denke, jeder, der seinen Hund mal nicht füttern musste, weiß, was das heißt und es belastet natürlich dann auch ungemein die Mensch-Hund-Beziehung. Und auch wir haben das Problem Mangelernährung dann natürlich auch irgendwann. Das muss man sehr, sehr genau überwachen und auch managen. Und das ist, glaube ich, für den Besitzer einfach auch nicht möglich. Das heißt, der Ansatz ist so ein bisschen, dieses Kaloriendefizit durch ein Medikament zu erreichen, ja, und dadurch sozusagen diese positiven Effekte dann zu haben. Ja.
Also ähnlich wie beim Mensch.
Ähnlich wie beim Menschen, genau. Man macht ja sehr, sehr viel Forschung am Tier sozusagen auch für den Menschen, muss man sagen. Und viele der Medikamente kommen entweder aus der Humanmedizin oder wurden an Tieren getestet und dann für die Humanmedizin dann genutzt.
Mhm. Jetzt könnte man die Technologie auf andere Tiere anwenden, nicht nur auf Hunde.
Bestimmt. Ich glaube, es ist ja immer so, man startet meistens mit Mäusen, ja, und man muss sicherlich schauen, ob das dann auch in anderen Tierarten möglich ist. Also bei Säugetieren allgemein, glaube ich, könnte es sein, dass es da Möglichkeiten gibt.
Jetzt sind es vorher schon kurz angesprochen, wie sieht es beim Mensch aus?
Man versucht natürlich über die Tiermodelle so ein bisschen einfacher auch den Menschen zu verstehen. Der Hund lebt natürlich in einer ähnlichen Lebensrealität wie der Mensch. Ja, also da hat die gleiche Umgebung, auch die ähnlichen Alterserkrankungen und daher versucht man natürlich schon auch über das Hundemodell dann auch Benefit für den Mensch zu ziehen.
Mhm. Nur bis so Medikament für Menschen rauskommen, geht es Jahrzehnte länger als für den Hund, oder?
Genau, es ist ja auch viel, viel strenger.
Mhm. Jetzt das AIM-Protein für Katzen, das ist ja von dem japanischen Wissenschaftler entdeckt worden. Und das AIM-Protein soll ja Zellen von Katzen reinigen und gesund behalten. Und vor allem so der Abfall, der aus den Nieren kommt, soll es wie aus dem Körper rausschwemmen, sage ich jetzt einmal. Können Sie ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
Mhm. Also bei der Katze ist es halt so, dass sehr, sehr viele Katzen sterben einfach an Nierenerkrankungen. Das ist so eine der häufigsten Todesursachen. Und natürlich war das dann auch so ein bisschen der Ansatz dafür, dass man sagt, hey, vielleicht können wir das irgendwie verhindern. Und dieses Protein, das zirkuliert ganz physiologisch im Körper und ist an Antikörper gebunden. Und bei der Katze gibt es da wahrscheinlich das Problem, dass diese Bindung ein bisschen zu stark ist. Ja? Und dieses Protein, was Sie angesprochen haben, das AIM, das nutzt halt eigentlich sozusagen die Fresszellen, ja, markiert sozusagen Abfallprodukte des Körpers und die Fresszellen nehmen dann sozusagen diese Abfallprodukte auf und scheiden sie dann aus dem Körper. Und wenn wir eine akute Nierenproblematik haben, ist es so, dass wahrscheinlich diese Abfallprodukte sich ablagern in der Niere. Dadurch, dass dieses Protein aber sehr stark an diesen Antikörper gebunden ist, kann es sozusagen nicht an den Ort des Geschehens und diese Markierung nicht richtig fortführen, beziehungsweise ist dann auch zu groß, um von den Makrophagen, also den Fresszellen, aufgenommen zu werden. Wir kommen dann in so eine Ablagerung und man sagt, wahrscheinlich ist diese akute Niereninsuffizienz der Vorläufer der chronischen Niereninsuffizienz, was dann das Problem sozusagen für die Katze ist und dann ja auch das Leben verkürzt.
Gibt es da schon Therapien oder Futterergänzungen, die auf dem AIM-Protein basieren?
Ja, gibt es schon. Es ist halt im Moment noch sehr, sehr wenig sozusagen evidenzbasiert da, muss man sagen, weil natürlich klar, viele Hersteller sind halt dann sehr glücklich, wenn sie so eine Nachricht bekommen, wir fügen das ins Futter dazu und dann, aber dass es sozusagen schon so weit ist, dass wir das auch als Medikament einsetzen, da sind jetzt sozusagen die Studien in der, ja, in der Anfangsphase. Mäuse gibt es schon, also Mäusestudien gibt es schon. Und gerade bei den Mäusen konnte gezeigt werden, dass dieses Katzenprotein und dieser katzenankörpige Antikörper sozusagen dazu geführt haben, dass die Mäuse kürzer gelebt haben. Und wenn man das verändert hatte, dann kam es dazu, dass die Mäuse länger gelebt haben.
Mhm. Mein Kollege hat jetzt gerade eine Nierentransplantation gehabt, hat jetzt 4 Jahre gewartet. Mhm. Und wirklich wöchentlich 3-mal in Dialyse müssen. Das AIM-Protein kann ja auch für Menschen helfen, oder?
Genau, kann auch für Menschen helfen. Und natürlich ist es auch hier wieder so, dass man natürlich hofft, am Katzenmodell dann und auch am Mäusemodell dann so weit zu forschen und weiterzukommen, dass ja gerade, wie Sie sagen, Dialyse und Nierentransplantation vielleicht vermieden werden können.
Letzte Frage. Sehen Sie in Zukunft eine stärkere Vernetzung zwischen der Human- und der Veterinärmedizin im Bereich Anti-Aging?
Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass das Human- und Veterinärmedizin schon sehr, sehr viel Überschneidungspunkte haben. In der Veterinärmedizin ist es halt ja oft so, dass gerade die Forschung an den Tieren so die Basis bildet für alles. Wir können nicht viele Studien schon am Menschen direkt machen. Ja. Dadurch denke ich schon, dass es sehr, sehr viel Überschneidung geben wird und auch ja Hilfe unter den verschiedenen Disziplinen.
Frau Bayer, danke vielmals für das spannende Gespräch und für das Vorbeischauen hier bei uns im Studio.
Danke Ihnen.
Was sagen ihr dazu, dass ihr mit eurem Vierbeiner in Zukunft vielleicht ein paar Jahre mehr verbringen könnt? Schreiben Sie uns doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonnieren Sie uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört. Danke vielmals fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleiben aber noch dran, weil jetzt kommt wie immer der Retoucheur mit einem Random Fact zum Abschluss.
Pinguine und Papageien sind die älteste Wildvogelart. Der älteste Wildvogel überhaupt ist ein Laisan Albatros Weibli aus Hawaii. Sie ist mindestens 66 und so auch die älteste bekannte Vogelmutter.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.